Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, nun ist schon ein bisschen Zeit vergangen, seit ich diesen Podcast veröffentlicht habe und ich hoffe, ihr konntet aus den letzten Folgen ganz viele Infos und wertvolle Tipps mitnehmen und habt vielleicht auch schon einmal einen Blick auf meinen Instagram-Account geworfen oder auch auf meine Online-Reitschule und habt euch da vielleicht den einen oder anderen Input zusätzlich geholt. Was kontrovers ja immer wieder in der Kritik ist und wirklich die Gemüter wirklich derbe spaltet, ist dieser Einsatz von Gerte, Sporen, Gebiss oder Sperrriemen. Ja. Es ist ja wirklich so, man kann ein Bild bei Instagram posten oder bei Facebook und man wird, wenn das Pferd ein Sperrriemen dran hat, sofort auseinandergenommen. Wo die Leute ja persönlich überhaupt gar nicht vor Ort sind und überhaupt gar nicht wissen, wie eng oder locker ist dieser Riemen wirklich verschnallt oder warum benutze ich den ausgerechnet bei diesem Pferd. Und das sind dann ganz häufig immer Momente, wo ich mir denke, es ist einfach Zeit, dringend Zeit, einfach aufzuklären und den Leuten einfach mal so ein ganz kleines bisschen den Blickwinkel zu schärfen. Also ich finde immer ganz wichtig, verteufelt nicht alles. Also natürlich ist es ganz häufig so, dass man irgendwo was hört und dann denkt man sich, oh ja, könnte irgendwie was dran sein. Aber dann finde ich immer, holt euch eine andere Meinung ein oder hinterfragt den Trainer, warum er irgendein Hilfsmittel einsetzt. Es ist ja nun mal so, man ist ja jetzt nun mal auch schon seit Jahren mit Pferden beschäftigt und hat einige Pferde ausgebildet und man denkt sich ja was dabei, wenn man ein gewisses Hilfsmittel benutzt. Und ich würde diese Podcast-Folge gerne nutzen, um euch mal ein ganz kleines bisschen Hintergrundwissen zu geben, warum, wieso, weshalb wir gewisse Dinge einfach auch noch an unserer Trense haben, warum wir Ausbinder benutzen, warum man vielleicht auch mal Sporen benutzt und warum man eine Gerte einsetzt oder wie man sie auch richtig einsetzt. Denn ich glaube halt einfach ganz ehrlich, dass ganz viele Leute einfach nur auch schnell nach dem Mund reden und auf einen Zug aufspringen, weil Person XY vielleicht irgendeiner, der auch behauptet, er wäre, wer weiß, was für ein Guru, kann aber selber vielleicht nichts. Gibt's ja auch genug Leute, ja. Aber die können einfach sich verkaufen und die können einfach dann wirklich das schaffen, dass Leute auf deren Zug aufspringen und wirklich dann sagen so, das ist schlecht. Und dann sind alle wirklich derselben Meinung wie dieser. Aber die hinterfragen halt nicht. Und lasst uns doch einfach mal anfangen, halt ganz kontrovers. Ich glaube, das ist so das größte Thema überhaupt in der Reiterei, der sogenannte Sperrriemen. Es ist ja nun so, dass natürlich gibt es mittlerweile viele, unabhängig davon, ganz viele Trensenzäume. Da fängt es schon an, wähle ich eins mit Gebiss, wähle ich eins ohne Gebiss. Da ist immer ganz wichtig, also natürlich kann man jedes Pferd auch ohne Gebiss reiten, sicher, aber Grundvoraussetzung sollte, egal ob ich ohne Gebiss oder mit Halsring reite, sein, dass das Pferd halt eigentlich sicher an den Hüften steht oder es ist dein eigenes Pferd, was du selber ausgebildet hast, wo du jetzt sagst, ja, dem Pferd vertraue ich zu 100% und ich habe den vom Boden her schon so ausgebildet und so fein hingekriegt, dass der auf Stimmkommandos astrein reagiert und perfekt ist und dann packe ich da auch direkt eine gebisslose Trense drauf. Jetzt muss man sich aber auch mal die Frage stellen, warum überhaupt Gebiss? Also warum wurde das dann damals überhaupt gemacht? Das hat ja auch alles seinen Grund, warum es damals mal erfunden wurde. Und ich finde mal natürlich klar, die Reiterei verändert sich und man muss viele Dinge hinterfragen und sagen, ist das heutzutage wirklich alles noch zeitgemäß. Aber das Thema Gebiss hat ja nun mal einfach auch einen Faktor. Und zwar, wenn ihr das Gebiss ins Pferdemaul macht, dann drückt das Gebiss natürlich auch so ein ganz kleines bisschen auf den Zungenmuskel. Und dieser Zungenmuskel wiederum veranlasst auch das Pferd abzukauen oder gegebenenfalls auch den Unterkiefer dadurch durch das Abkauen locker zu lassen. Und kann dadurch auch bestimmte Muskelgruppen oder Gliederketten in seinem ganzen Körper auch aktivieren. Jetzt wird es mit Sicherheit viele Hater geben, die sagen, oh mein Gott, was labert die denn da für ein Kram? Ich sehe das anders. Natürlich sieht das jeder anders. Ja, also ihr kennt das ja sowieso. Das ist in der Reiterei noch viel schlimmer als in anderen Themen. Fragt ihr 10 Leute, kriegt ihr 20 Meinungen. Aber für mich ist das einfach so ein Thema, wo ich mir denke, das hat alles ja irgendwie auch mal seinen Grund, warum es erfunden wurde. Und wenn es für mich schlüssig und plausibel ist, dann benutze ich es. So. Und das aber auch mit bestem Wissen und Gewissen. Und halt auch so, dass ich dem Pferd damit halt einfach keinen Schaden zufüge. Das ist halt einfach der maßgebliche Punkt. Ne? Klar, wenn ich jetzt ein Pferd ein Gebiss drauf mache, und ich packe da richtig zu. Es gab mal eine Studie darüber, dass der durchschnittliche Reiter mit ungefähr 8 Kilo in der Hand reitet. Ja, ist ja ganz klar, wenn ihr euch vorstellt, dass da dauerhaft 8 Kilo im Maul rumzuppt und rumruppt oder vielleicht dauerhaft Druck drauf ist, dass das nicht angenehm fürs Pferd ist, ist logisch. Aber da ist halt immer wieder so die Sache. Ja, es wurde halt leider auch von einigen Leuten, aber das ist ja bei allen Hilfsmitteln so, in der Anwendung missverstanden oder missbräuchlich angewendet, halt einfach auch zum Schaden des Pferdes. Ja, und dann entsteht halt genau so eine Haterei, wie es halt entsteht, und dann wird halt ganz schnell auch alles verteufelt. Diese ganze gebisslose Geschichte ist dann halt auch nochmal wieder ein Punkt, weil ich sehe halt auch ganz, ganz häufig, auch gerade so bei Instagram, Leute, die so völlig gegen Gebiss sind, haben dann aber eine gebisslose Trense drauf, die aber für mein Erachten viel zu tief sitzt und richtig schön aufs Nasenbein drückt. Ihr müsst mal überlegen, das Nasenbein sitzt ja relativ weit unten und das ist wirklich nur papierblattdünn. Das heißt, wenn da punktuell einmal richtig Druck drauf kommt und was ja mal einfach auch mal sein kann, ja, also wir arbeiten ja nun mal einfach auch mit Tieren und da ist nicht immer alles vorhersehbar und es ist nicht immer alles rosarot und es kann auch mal sein, dass dir wirklich dieses Tier auch mal einmal Sekunden von Bruchteile durchgeht oder irgendeine Schrecksituation ist, wo man einfach auch als Reiter reflexmäßig vorne einmal zupackt, ja, das bleibt ja nun mal einfach nicht aus und ich glaube auch, da kann sich in der Reiterei niemand von freisprechen, auch nicht diese ganzen Wendys und Dinkeldörtes, ja, die da meinen, sie machen alles nur mit rosa-rot und ich packe mein Pferd bloß nicht an. Es ist einfach so. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dieser punktuelle Druck kommt aufs Nasenbein, der Papierblatt drin, dünn ist, dann könnt ihr euch vorstellen, was halt auch da passieren kann. Ja, also ich glaube, wenn so ein Nasenbein bricht, sind das mindestens genauso Schmerzen oder wenn nicht sogar mehr Schmerzen, als wenn einmal ganz kurz im Gebiss, im Maul einen Druck kommt, der aber dann halt in der nächsten Sekunde halt auch wieder weicht, ja. Also, ja, natürlich kann man auch, wenn man richtig zieht, den Unterkiefer brechen. Aber das ist ja nicht der Regelfall und das sollte ja nicht so sein. Und beim Kieferbrechen bin ich zum Beispiel halt auch sofort beim Thema Sperrriemen. Der Sperrriemen hat ja, also er heißt ja nicht ohne Grund Sperrriemen, weil er ja eigentlich das Pferd daran hindern soll, das Maul aufzusperren. So, jetzt sagen wir, ja, aber das Pferd braucht ja das Maul auch nicht aufsperren, weil wir wollen ja eigentlich so fein mit der Hand einwirken, dass es das gar nicht muss. Das soll das Gebiss ja akzeptieren. Ja, natürlich, aber gerade so zum Beispiel, wenn wir ein Jungpferd haben und wir fangen das gerade an auszubilden, das hat die ersten Male ein Gebiss im Mund, dann muss es sich daran ja auch erstmal gewöhnen und das kennt das ja zum Beispiel nicht. Und wenn man jetzt aber einen Sperrriemen drum hätte oder drum macht, dann kann das Pferd ja nur bis zu Position X dieses Maul aufmachen. Und Position X ist jetzt nicht irgendwie, dass es nur 2 mm sind oder 3 mm. Ne? Es gibt ja einfach nur mal wirklich auch diese Regel, auch beim Nasenriemen, beim Sperrriemen, 2 Finger hochkant drunter. Das ist ganz, ganz wichtig beim Nasenriemen. Das verstehen nämlich viele auch missbräuchlich falsch, dass da immer 2 Finger nebeneinander einfach unter den Nasenriemen gepackt werden. Nee, 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 aber das muss hochkant. Und das hat auch seinen Grund, damit das Pferd auch einfach abkauen kann. Und das soll es ja auch. Das soll ja seinen Kiefer bewegen können, seine Zunge bewegen können, einfach alle Muskeln vernünftig frei bewegen können, um gewisse Gliederketten im Körper zu aktivieren. So. Und dieser Sperrriemen, der hat ja nun mal einfach wirklich Luft. Der schnürt weder die Luft ein vom Pferd, noch sperrt er das Maul zu. Also gibt ja auch wirklich Fotos bei Instagram oder auch überhaupt im Internet, wo man manchmal wirklich denkt, holla die Waldfee. Also das muss er schon beim Zumachen, muss er schon richtig gezogen haben. Und das ist natürlich, sollte nicht der Regelfall, darf nicht der Regelfall sein. Aber er hindert halt trotzdem so ein bisschen daran, dass das Pferd halt, ne, das Pferd, wer weiß, wie das Maul aufsperren könnte und so ein bisschen geschlossener hält. Heißt halt, man käme im Zweifelsfalle mit seiner Hilfe einfach auch etwas schneller durch, was wiederum ja aber auch wieder irgendwann feiner wird. Also wir arbeiten ja in der Reiterei immer vom Groben zum Feinen und am Anfang kann es auch mal sein, dass es etwas unharmonisch aussieht oder unharmonisch ist, bis es zur Harmonie kommt. Ja, natürlich will man sein Pferd da vorne jetzt nicht rumruppen und machen und tun, aber auch bei einem jungen Pferd kann ja auch mal sein einfach, du setzt dich drauf, ne, hast vielleicht trotzdem noch irgendwie einen Halsriemen oder einen zusätzlichen Riemen, einen Balancezügel oder sowas drum, wo du dich zusätzlich noch mit dran festhältst, hast vielleicht schon 2, 3 Einheiten gemacht und der ist lieb und machst jetzt deine erste Reiteinheit. So, und auf einmal zieht der los und du hast das erste Mal halt keinen mehr vom Boden aus dabei, der dich hält oder sonst irgendwas. Und dann auch da muss man dann im Zweifelsfall ja einmal vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen durchkommen und dem Pferd sagen, hier, hey, pass mal auf, ich sitze hier oben noch drauf. Du brauchst jetzt keine Panik haben, es ist alles gut. Aber ich bin hier und trotzdem hast du jetzt gerade so ein bisschen auf mich zu hören und auf mich zu achten und dass wir uns beide gegenseitig auch so ein bisschen wertschätzen. Und dann kann das ja unter Umständen auch wirklich sein, dass das man in dem Moment auch den Zügel wirklich ein bisschen doller annimmt, wo man dann im nächsten Moment dann halt auch wieder nachgibt, auch ganz wichtig, ne? Annehmender Zügelhilfe folgt immer nachgebender Zügelhilfe, aber es sind halt einfach Sekunden von Bruchteilen, wo man dann mal zupacken muss und dann hat man im Zweifelsfalle dadurch halt einfach auch ein ganz kleines bisschen mehr Einwirkung. Nasenrieben halt, hatte ich ja vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, genau das gleiche mit diesen 2 Fingern hochkant. Da gibt es ab nächstes Jahr tatsächlich auch, ich glaube in Holland oder irgendwas, gab es das Teil vorher schon. Jetzt hat hier die FEI nachgezogen und hat gesagt, hey, wir produzieren das komplett und das wird dann auf Turnieren tatsächlich eingeführt, dass halt wirklich so ein, ich glaube, das ist aus Plastik, so ein Teil, was unter die Nasenriemen geschoben wird und wo dann halt wirklich gemessen wird, ist dieser Nasenriemen locker genug verschnallt. Und das finde ich auch okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es eigentlich aber auch wieder schade ist, dass sowas überhaupt erfunden werden muss. Normalerweise, gerade weil wir ja mit Tieren arbeiten, ist es ja eigentlich immer unser Bestreben, gerade weil diese Reiterei so hitzig in der Diskussion ist, dass wir ja eigentlich immer zum Wohle des Pferdes arbeiten wollen. Aber, und da glaube ich auch fest daran, ich glaube, dass tatsächlich in der Freizeitreiterei auch viel, viel mehr Schmu getrieben wird als in dem Leistungssport. Tatsächlich ist es aber nur leider so, dass der Leistungssport immer durch Medien, auf Turnieren, in der Öffentlichkeit halt einfach präsent ist und dass dann leider der Leistungssport halt immer sofort auseinandergerissen wird und sofort an Pranger gestellt wird, weil vielleicht mal ein Reiter wieder über die Stränge geschlagen ist und es nicht gerafft hat, dass man mit Pferden vernünftig umgeht und dass es sein Partner ist und nicht dein Sportgerät. Aber ja, ihr wisst selber, wie schnell sowas geht, ne? Wir brauchen nur an Olympia denken vor ein paar Jahren. Das ist halt einfach, das heutzutage durch die Medien ist das halt einfach so schnell verbreitet. Also da passiert vor 3 Minuten was in, was weiß ich, was Pusemucke und wirklich 3 Minuten später ist das komplett in der ganzen Welt zerstreut. Und das ist halt einfach ein Ding, das gab es halt früher auch nicht. Also ich glaube auch, dass es früher mit Sicherheit nicht immer rosarot und dass es früher mit Sicherheit auch ein bisschen härter zuging in der Ausbildung von Pferden. Aber da war es halt auch nicht so schnell an dem Pranger, ne? Ob das immer alles gut war, lassen wir dahingestellt. Aber es ist halt einfach eine andere Geschichte gewesen oder eine andere Zeit halt einfach auch. Und heutzutage sind wir halt durch die Medien halt auch echt immer sehr schnell dabei, dass wir halt auf den Zug aufspringen und dann halt auch sowas schnell verbreiten und aber halt auch nicht hinterfragen, ne? Die Situation in Olympia damals war einfach unnötig. Ich fand es aber auch ehrlich gesagt nicht richtig, dass die dann sagen, ja, wir nehmen dann das Reiten halt aus der olympischen Disziplin raus oder das Springreiten, weil ich halt einfach finde, es hätte ja drin bleiben können, halt nur nicht unter diesen Bedingungen. Naja, also ich finde halt einfach, wer wirklich im Leistungssport unterwegs ist und viele verschiedene Pferde reitet, wirklich als Profisportler, wo wir ja alle gar nicht sind. Das heißt, derjenige kann ja wirklich innerhalb von Sekunden, von Bruchteilen sich auf ein neues Pferd einstellen, hat 5 Minuten, zack, reitet dann den Parcours und dann ist das Thema gut. Aber wenn wir wirklich in diesem Amateurbereich sind, dann brauchst du schon manchmal deine 1-2 Einheiten, um dich vielleicht auf irgendeinem Pferd einzugrooven. Ja? Und dann finde ich es halt einfach nicht richtig. Man hätte ja auch einfach sagen können, man lässt diese Einheit drin, aber man macht vielleicht einfach die Disziplin nicht so hoch und dafür aber mit deinem eigenen Pferd oder mit einem Pferd, was du vorher schon wirklich mehrfach geritten, mehrfach gesprungen ist, was du einfach kennst. Und dann wird halt einfach nicht diese Leistung 3-mal abgefordert oder 2-mal abgefordert von dem gleichen Pferd, sondern es sind dann halt wirklich unterschiedliche Pferde, auf denen man sich halt einfach auch wohlfühlt und auf denen man halt einfach auch reelle Chancen hat. Das wäre vielleicht in meinen Augen nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Okay, abgeschwiffen, zurück zum Thema. Wir waren bei Nasenrieben und Sporen. Und was ja auch immer ganz hitzig in der Diskussion ist, der Einsatz der Gerte. Ich habe hier tatsächlich ganz viele, die dann zwischendurch auch kommen und sagen, ach, aber ich will mein Pferd ja nicht schlagen. Nee, natürlich wollen wir unser Pferd nicht schlagen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema. Manchmal muss es einmal unharmonisch werden, bis es harmonisch wird. Und es ist ja nun mal einfach auch so, dass wenn wir jeden Tag mit den Pferden arbeiten, die Pferde ja eigentlich schon ganz genau wissen, um welche Hilfen es sich gerade handelt. Klar, bei einem jungen Pferd ist das wieder was anderes. Da ist es ja dann schon mal so, dass das junge Pferd einfach auch noch gar nicht versteht, was wir von ihm wollen. Aber auch da, ich arbeite grundsätzlich sowohl bei der Bodenarbeit halt als auch bei den Reitstunden immer nach dem Prinzip klingeln, klopfen, Tür eintreten. Und das ist auch der Grund, warum viele Reitschüler zu mir sagen, boah, so feine Pferde wie bei dir habe ich noch nie geritten, die kenne ich aus einer Reitschule so gar nicht. Genau, aber das liegt daran, weil wir halt immer nach diesem Prinzip verfahren. Heißt aber auch, dass der Reitschüler manchmal aus seiner Komfortzone rauskommen muss und wirklich sagen muss, okay, ich klingel mal. Klingeln ist dann immer jetzt so beim Reiten zum Beispiel als Vergleich. Das Klingeln kann sein, dass ich einfach nur schon diesen bloßen Gedanken ausführe, ich möchte jetzt gleich die und die Lektion oder ich möchte jetzt gleich antraben, ich möchte jetzt gleich galoppieren. Dadurch, dass du einen Gedanken ausführst, passiert ja schon unbewusst was in deinem Körper. Das heißt, du veränderst ja schon so ganz leicht deine Körperhaltung, spannst vielleicht irgendwelche Muskeln schon an, die vielleicht gleich für diesen Impuls zum Traben wichtig sind. Und wenn dann das Pferd daraufhin nicht reagiert, oder beziehungsweise anders, in dem Moment, wo wir dieses Klingeln schon ausführen, ist es ja im Prinzip auch schon so, dass wir indirekt eine halbe Parade geben. Eine halbe Parade ist beim Reiten das Zusammenspiel von Gewicht, Schenkel und Zügelhilfen. Anders als irrtümlich immer angenommen, dass man halbe Paraden vorne am Zügel gibt. Nein, das hat nichts mit Schwammausdrücken oder so zu tun, sondern eine halbe Parade ist halt Gewicht, Schenkel, Zügel. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken ausführe und ja schon im Prinzip einen Muskel anspanne, mich aufrechter hinsetze, vielleicht sogar auch schon dabei bin, gerade die Zügel nachzufassen, habe ich ja schon eine halbe Parade gegeben. So, das Pferd reagiert jetzt nicht, das heißt, ich klopfe. Klopfe ist jetzt nicht vergleichbar mit, ich klopfe mit dem Schenkel, das sowieso nicht. Das richtige Treiben ist nochmal ein ganz anderes Ding, da komme ich gleich nochmal zu, wenn ich das Thema Sporen habe. Sondern das Klopfen ist eher, ich verstärke diese halbe Parade nochmal oder ich wiederhole diese halbe Parade nochmal, nehme ich vielleicht etwas deutlicher. Das heißt, ich komme etwas stärker mit meinem Gewicht nochmal entweder in den Sattel oder aus dem Sattel, je nachdem, was ich gerade machen möchte. Ne? Also bin halt mit meiner Gewichtshilfe deutlicher, bin mit meiner Schenkelhilfe etwas deutlicher, bin vielleicht nochmal, dass ich den Zügeln nochmal ein Stück nachfasse und sage, hey, pass mal auf, ich wollte jetzt gerade was von dir, reagiere mal. Und wenn dann das Pferd nicht reagiert, dann würde halt die Tür eingetreten werden. Das klingt immer hart, das ist aber immer sinnvoll, weil wir da ja dann wirklich halt auch dauerhaft das Pferd einfach da behalten, dass es sagt, bevor die da oben oder da unten, wo auch immer, gleich die Tür nochmal eintritt, da trabe ich mal lieber schon aufs Klingeln an oder aufs Klopfen. Und das ist ja das, was wir letzten Endes ja wollen. Das ist genauso, wie wenn zu Hause eure Eltern früher gesagt haben, bei 3 bist du hier unten am Esstisch. Du wusstest genau, Mutter zählt nicht nochmal bis 3, aber du wusstest auch nie, was bei 3 überhaupt passiert, weil du hast es überhaupt gar nicht bis zu 3 kommen lassen. Und wenn es mal bis zu 3 kam, wusstest du, was passiert und dann hast du es danach auch nie wieder kommen lassen soweit. Genau dasselbe System ist das, was ich halt in der Ausbildung von Pferden verfahre. Und dieser Einsatz der Gärten, das ist dann halt quasi so ein bisschen vergleichbar, dass ihr ja die halben Paraden nochmal verstärkt und in dem Moment, wo ich dann das dritte Mal diese halben Paraden gebe, kommt dann halt in dem Moment die Gerte zum Einsatz, nämlich entweder direkt hinter meinem Schenkel, da wo auch der Schenkel liegen würde, halt als zusätzlicher Impuls, dass das Pferd merkt, so, oh, jetzt muss ich aber, oder hinten am Hinterbein, weil wir immer wollen, dass wir das Hinterbein nach vorne holen und aktiv unter den Schwerpunkt setzen. Und manchmal ist es dann auch so, dass der Reiter das zum Beispiel von oben aus noch gar nicht so wirklich kann oder umsetzen kann oder einfach auch überfordert ist mit allen möglichen Hilfen. Dann unterstütze ich manchmal dann teilweise auch vom Boden aus nach, wo dann auch ganz häufig kontrovers in der Diskussion ist, wenn man sowas ins Internet stellen würde. Oh mein Gott, guck mal, der Reitlehrer oder der Trainer steht mit Gerte oder Peitsche in der Mitte in der Hand. Gab es ja auch vor noch gar nicht so langer Zeit ein Video im Internet. Ja, das ist auch immer ein Unterschied, was ich halt mache. Ne? Also ich will ja auch nicht mein Pferd damit von unten verprügeln. Ich will mein Pferd nicht von unten irgendwie 20 Mal schlagen, sondern ich ersetze quasi den Impuls, den der Reitschüler gerade nicht in der Lage ist zu geben, unterstütze damit den Reiter und auch das Pferd, um beiden einmal zu sagen, hey, guck mal, so kann sich das anfühlen. Und mit diesem Gefühl, was der Reiter dann hat, und vielleicht auch, wenn wir von unten aus gearbeitet haben, vielleicht auch, weil er es gesehen hat, ne? Also fühlen, sehen, verstehen, umsetzen. Mit dem Gefühl, was der Reiter dann hat, begreift er vielleicht oder versteht dann in dem Moment so, ah, das ist gemeint, so muss ich das anfühlen und probiert es dann selber und schafft es dann vielleicht auch. Oder wenn nicht, dann helfe ich halt vom Boden aus nochmal nach, was ich finde grundsätzlich halt kein Problem ist, wenn man es halt dosiert einsetzt und halt nicht permanent da klatschend mit einer Peitsche in der Mitte steht und das Pferd immer laut schreiend vorwärts treibt. Laut schreiend gibt es bei mir sowieso gar nicht, weil ich auch grundsätzlich mit Headset unterrichte, finde ich auch nochmal bei so way ganz wichtig zu erwähnen, weil es halt einfach auch da nochmal der Punkt ist, die Pferde kennen mich und die kennen meine Stimme. Ja, und die wissen ganz genau, wenn ich sage, so, jetzt trab gleich nochmal an, dann hat man manchmal schon so das Gefühl, dass die Pferde ganz genau wissen, so, alles klar, ich muss jetzt gleich antraben und dann traben die schon los. Und wenn du aber mit Headset unterrichtest, dann sprichst du so leise mit dem Reitschüler, dass die Pferde das eben nicht hören und dass dann halt wirklich dieser Impuls auch vom Reitschüler kommt und nicht das Pferd auf meine Stimme reagiert hat. Und der Einsatz der Gerte, den müsst ihr euch so ein ganz kleines bisschen vorstellen als ja den Biss der Leitstute. Ja, also wenn ihr die Pferde mal in der Herde beobachtet, dann sieht man in der Herde ja immer, wenn die ihre Rangordnung klären oder meistens ist die Rangordnung ja geklärt. Und jetzt kommt hier bei uns zum Beispiel, ich sag mal, die Zierer an den Heuraufe, wo gerade Fred steht. Fred ist definitiv der Ranghöchste hier, das ist der Herdenchef. Zierer ist eher so unteres Mittelfeld. So, jetzt will Zierer aber an diese Heuraufe. Zierer hat zwei Möglichkeiten. Sie sieht ja vorher schon, dass dieser Fred da steht. Das heißt, sie würde sich per se ja schon mal gar nicht trauen, überhaupt neben Fred sich direkt hinzustellen oder geschweige denn ihn irgendwie anmaßen, seinen Rang in Frage zu stellen, indem sie ihnen die Ohren anlegen würde und sagen würde, ey, geh mal jetzt hier weg, ich bin hier jetzt der Boss und ich will jetzt hier fressen. Körperlich wäre Zira dem Fred auf jeden Fall überlegen. Aber dadurch, dass die Rangordnung geklärt ist, würde sich Zira das einfach gar nicht wagen. Und wenn sie es sich wagen würde, zu nah in Freds Distanzbereich reinzukommen, ja, dann würde Fred zuallererst einmal die Ohren anlegen. Und würde schon so ganz böse dahin gucken. Es gab mal einen Trainer, der hat so schön gesagt, das nennt man den Schwiegermutterblick. Das kann man sich immer ganz gut vorstellen, finde ich. Also ne, einmal so die Ohren anlegen und böse hingucken. Und wenn Zira dann einfach so stumpf wäre und sagen würde, ach, das interessiert mich gerade überhaupt gar nicht, ich möchte jetzt hier trotzdem fressen, dann würde Fred sagen, ey, sag mal, mein Fräulein, hast du das gerade nicht gesehen? Ich habe schon die Ohren angelegt und habe schon böse geguckt. Jetzt würde ich mal einmal so in die Richtung drohen. Ne, das kann dann schon wirklich sein, dass er, das seht ihr manchmal, wenn ihr die Pferde beobachtet, dass die dann den Kopf halten, so richtig einmal so richtig in die Richtung von dem anderen stoßen und sagen, jetzt ist aber hier gut, geh hier weg. So, und wenn dann Zira nicht reagieren würde, dann würde Fred in letzter Konsequenz entweder beißen oder blitzartig den Arsch rumdrehen und zutreten und sie wegscheuchen und ganz klar sagen, pass mal auf, mein Fräulein, ich habe dir gerade zweimal vorher gesagt, dass du weggehen kannst, du hast es nicht gemacht, also kommt jetzt die Konsequenz. Und im Prinzip ist das nichts anderes, als dass wir mit der Gerte dann wirklich einmal diesen Impuls geben und sagen, jetzt ist hier Feierabend, jetzt möchte ich, dass du reagierst. Dieses immer nach dem gleichen Prinzipverfahren schafft ja letzten Endes auch Vertrauen. Und ich vergleiche das immer damit, stellt euch mal vor, wir sind irgendwann mal im Gelände. Und im Gelände kommt jetzt aber eine Straße und ihr wisst, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir biegen jetzt links ab Oder wir biegen geradeaus oder bleiben geradeaus und da wird aber gleich die viel befahrene Straße kommen. Jetzt stellt euch nur mal vor, euer Pferd ist im Trab unterwegs und ihr entscheidet kurz vor dieser viel befahrenen Straße, na, ich will jetzt hier links abbiegen. Das Pferd sagt sich, gucken wir mal, ob sie reagiert, wenn wir jetzt einfach trotzdem weiter geradeaus laufen. Ihr sagt, ey, Moment, nee, ich wollte ja links. Das Pferd denkt sich, du auf dem Reitplatz, ne? Da ist die ganz häufig auch nicht konsequent. Und da hatten wir schon so einige Situationen, wo sie einfach auch mal gesagt hat, ach, du möchtest links? Ach nee, dann gehen wir rechts. Ah ja, okay, dann gehen wir rechts, ja. Und warum sollte das Pferd im Gelände anders agieren als auf dem Reitplatz? Ja, also das sind zum Beispiel auch auf dem Reitplatz, habe ich das öfter mal, dass sich der Reiter reitet geradeaus auf den Zaun zu und das Pferd möchte gerade links, der Reiter möchte aber rechts. So, und dann erlebe ich das ganz häufig, dass das Pferd, wenn das dann links geht, auch links gehen gelassen wird. Und ich dann immer dem Reiter sage, stopp, anhalten, rechts rumreiten, egal was passiert. Weil du wolltest rechts, also hast du auch deine Meinung zu unterstützen und wirklich rechts zu wollen. Wir sind bei dem Thema, wer bewegt wen. Der Herdenchef bewegt immer den Rangniedrigeren. Also ist in dem Falle auf dem Reitplatz schon ganz klar geklärt, wenn du sagst, ich möchte rechts, dann muss das Pferd auch rechts. Und gehen wir wieder in die Situation im Gelände. Wenn das Pferd halt auf dem Reitplatz gelernt hat, also zu 70%, entscheidet sie. Aber 30% entscheidet sie nicht, sage ich jetzt mal einfach so. Dann kann das Pferd das ja nicht unterscheiden, wenn wir jetzt gerade im Gelände sind, dass jetzt auf einmal im Gelände du zu 100% die Entscheidungsgewalt hast. Weil warum? Weil sonst bist du ja auch 50-50 oder 60-40 oder 70-30 und lässt vielleicht auch mal kleine Dinge durchgehen. Und dieses, dass wir immer nach demselben Prinzip verfahren und wirklich immer, das ist dann auch manchmal auch Kleinigkeiten, zum Beispiel Leckerlis füttern oder die Pferde gucken lassen. Ja, ein Pferd weiß nicht, warum es jetzt auf einmal gerade mit angenommenem Zügel irgendwo hingucken darf, in der nächsten Einheit aber auf einmal nicht mehr. Also da müssen wir halt immer so eine ganze Klarheit schaffen und immer auch im Prinzip unsere Meinung, die wir haben, konstant vertreten. Und auch einfach sagen, wenn ich das heute möchte, dann möchte ich das morgen auch und dann möchte ich das in einer Woche auch. Und das schafft ja letzten Endes auch eine Grundbasis, wo das Pferd merkt, hey, wenn die sagt, wir können da lang, dann kann ich der vertrauen, weil die hat immer bisher gewusst, was uns beiden gut tut. Und das ist letzten Endes, wenn wir jetzt wieder in die Richtung gehen oder in die Situation vom Gelände gehen, ne, wenn jetzt das Pferd einfach geradeaus entscheiden würde und ihr seid ja immer noch im Trab unterwegs und ihr sagt, naja gut, eigentlich wollte ich links, ach komm, gehen wir mal geradeaus. Und jetzt stellt euch nur mal vor dieser Straße kriegt ihr auf einmal euer Pferd nicht durchpariert, weil es auf einmal, was weiß ich, einen Splien kriegt und denkt, hey, dahinter, da ist die richtig geile Galoppstrecke und deswegen wollte ich geradeaus. Und dann kriegt ihr aber euer Pferd irgendwie nicht durchpariert und irgendwie passt da was gerade nicht. Und dann ist wieder so eine ähnliche Situation. Ja, das Pferd sagt, hey, sonst entscheidest du auch nicht. Oder nur zu 50%. Warum solltest du jetzt entscheiden dürfen? Ich entscheide mal selber. So, und dann könnt ihr euch vorstellen, dass im Notfall halt auch mal richtig gefährliche Situationen passieren können. Und das ist dann halt auch immer so der Grund, warum ich den Reitschülern auch ganz häufig sage, traut euch wirklich nach Klingelklopfen auch wirklich die Tür einzutreten, weil das schafft eine Grundbasis, wo das Pferd einfach fein reagiert, immer wieder sagt, hey, guck mal, ne, die meint es wirklich ernst, mit der gehe ich gerne mit, weil das schafft halt einfach Sicherheit und schafft Vertrauen und das ist einfach die Grundbasis zu allem, was danach kommt. Dann haben wir ja noch so diesen Einsatz von Sporen. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass ich auch Fremdreiter habe, die dann auf den Hof kommen, die einfach nie wirklich richtig treiben gelernt haben. Und die dann aber gleich sofort richtig schöne, dicke, 4 cm lange Sporen an den Haxen haben und dann womöglich sogar auch noch schöne Sporenabdrücke im Pferd, ja, wo man deutlich sieht, dass der Reiter immer schön mit dem Sporen im Pferd hängt. Und dann das allererste, was mir immer gesagt wird, ja, mein Pferd ist triebig, der läuft nicht ohne Sporen. Und dann denke ich mir als Trainer ganz kurz immer, das muss ja einen Grund haben, warum dein Pferd triebig ist. Das ist das Erste. Das kann natürlich immer ein Pferd geben, was so ein bisschen von Natur aus gerne mal so ein bisschen überzeugt werden möchte von dem, was wir tun. Pferde sind Energiesparer, ja, die heben sich die Energie immer für eine nötige Flucht auf. Klar, jetzt hier bei uns, dadurch, dass sie domestiziert sind, müssen die nicht mehr so häufig fliehen wie früher in der freien Wildbahn. Aber trotzdem ist das ja von der Evolution immer noch so gegeben. Heißt also auch, Pferde sind natürlich so manchmal temperamentvoller, manchmal aber halt auch eher so der gemütliche Typ. Gibt's ja bei uns Menschen auch. Es gibt ja manchmal wirklich so Leute, da denkt man sich, Alter, das ist wie so ein Duracell-Hase, der ist überhaupt nicht ruhig zu kriegen. Und dann sind das wirklich manchmal so Schlaftabletten, wo ich immer denke so, oh, wo kein Schnee liegt, kann auch überhaupt gelaufen werden, Leute, ne? Und das ist bei Pferden ja nicht anders. So. Und dann kann es natürlich am Pferd liegen. Aber ich kann euch sagen, das ist meine Erfahrung hier, zu 90% liegt es nicht am Pferd. Zu 90% liegt es am falsch sitzenden Reiter, der einfach durch sein, vielleicht auch einfach, weil er es nie richtig gezeigt gekriegt hat, gelernt gekriegt hat, ja, sich einfach Sitzfehler angeeignet hat, die dazu führen, dass das Pferd im Rücken festhält, im Knie festhält, in der Hüfte gar nicht richtig loslassen kann, also grundsätzlich einfach schon so verspannt ist, dass das Pferd einfach grundsätzlich sagt, ey, unter der kann ich nicht laufen. Das ist dann manchmal auch der Grund, wenn dann andere Leute auf einmal auf dieses Pferd steigen und die Leute sagen, mein Pferd kann ja laufen. Ja, weil dieser andere Reiter vielleicht gerade das Pferd nicht so stört. Und das Thema Treiben, das ist halt auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Also die treibende Hilfe, die kommt immer aus der Wade, aus dem Schenkel. Aber ganz, ganz häufig erlebe ich das, da sind wir nämlich auch wieder bei diesem Klopfen, es wird missverstanden, dass man mit dem Schenkel nicht klopfen muss, um ein Pferd vorwärts zu treiben, sondern wir geben aus unserem Schenkel einen Impuls. Und dieser Impuls, den vergleiche ich immer, der kommt ja eigentlich aus der Hüfte, also in dem Moment, wo wir das Bein nach hinten unten durchfedern, aus Hüfte, aus Knie, aus Sprunggelenk, geben wir ja schon einen Impuls. Und das ist so ein ganz kleines bisschen, wie wenn wir so ein bisschen Gas geben beim Auto. Ja, also wir müssen im Sprunggelenk locker sein. Wenn wir im Sprunggelenk nicht locker sind, ist übrigens auch by the way, so dieses, der Absatz muss tiefster Punkt sein, ist überhaupt heutzutage gar nicht mehr der Punkt. Weil wenn Absatz tiefster Punkt ist und man den runterdrückt, dann blockiert man wieder im Sprunggelenk, dann kann man nämlich nicht durchfedern. Aber wenn ich dieses Gefühl nie gelernt habe, aus der Hüfte, aus dem Knie, aus dem Sprunggelenk nach unten richtig schön durchzufedern und daraus einen Impuls zu geben fürs Pferd, dann kann ich auch mit dem Sporen nicht richtig treiben. Und dann bringt mir auch ein Sporen nichts. Erlebe ich halt ganz häufig. Also da auch immer, hinterfragt euch, wenn ihr triebige Pferde habt, hey, liegt es jetzt gerade wirklich an meinem Pferd oder liegt es vielleicht gerade an mir, muss ich an mir irgendwas verändern, muss ich vielleicht nochmal eine Sitzschulungseinheit nehmen, mir vielleicht wirklich einen Trainer nehmen, ich erlebe das leider auch ganz häufig, dass die Leute hier hinkommen zu einem Reiterzeichenlehrgang und sagen, ja, zu Hause habe ich sonst keinen Trainer. Ist dann halt immer schwierig, also ich selber nehme auch noch Reitunterricht. Ja, und bilde mich ja stetig und immer wieder fort. Und das ist auch wichtig und das muss auch sein. Und weil man lernt einfach nie aus. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder von unten einmal ein Feedback geben lässt und sagen lässt, hey, das ist richtig, ne? Oder das und das, Mensch, dreh doch da mal an der und der Stellschraube und guck doch mal, ob es danach besser wird. Und das muss auch so sein. Und nur so wird man auf Dauer tatsächlich wirklich auch ein feiner Reiter, der dann halt wirklich auch harmonisch auf sein Pferd einwirken kann oder auch harmonisch mit seinem Pferd unterwegs ist. Und ja, die Message von dieser ganzen Folge, Leute, es ist einfach so, springt nicht immer auf jedem Zug auf. Ja, hinterfragt, wenn der Trainer euch irgendwelche Hilfsmittel an die Hand gibt. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Ausbinder noch gar nicht besprochen. Ja, das Thema Ausbinder ist halt auch immer, ich bin ein ziemlich großer Freund davon, dass ich sage, ja, ein Ausbinder kann unterstützend wirken, weil das Pferd vielleicht einfach, ja, eine schlechte Grundausbildung durchlaufen hat und manchmal kriege ich ja auch Pferde, die halt einfach auch schon eingeritten sind. Ich habe ja nicht alle Pferde bei mir selber eingeritten, aber der Großteil schon und man merkt schon einen deutlichen Unterschied zwischen denen, die ich selber ausgebildet habe und denen, die mit einer mehr oder weniger vorhandenen Grundausbildung hingekommen sind. Aber Dinge, die halt gefestigt sind, die kriegt man halt sehr schwer beim Pferd raus. Und wenn die dann halt Schul- und Lehrpferd werden, dann müsste ich die wirklich eigentlich, wenn die hier hinkommen, wirklich fast ein Jahr erstmal reiten und umpolen, bevor die dann in den Unterricht gehen. Aber das ist halt einfach nicht machbar. Und deswegen muss man viele Dinge halt einfach begleitend im Unterricht machen. Manche Dinge lassen sich aber leider auch Gottes nie wirklich richtig komplett aus den Pferden raustriggern. Deswegen ist da immer so ein bisschen diese Geschichte, welcher Ausbinder ist überhaupt sinnvoll? Ja, jetzt werden mit Sicherheit auch viele aufschreien und sagen, Ausbinder sind niemals sinnvoll. Ich finde schon, um dem Pferd den Weg in die Tiefe zu zeigen, aber, da kommt das riesengroße Aber, ein Ausbinder alleine lässt noch lange nicht das Pferd über den Rücken laufen. Das Pferd muss immer aktiv aus der Hinterhand über den Rücken in die Hand oder in den Ausbinder reinschwingen. Ansonsten bringt dir auch ein Ausbinder nichts. Und das ist halt auch immer ganz wichtig zu wissen. Also verteufelt nicht gleich sofort immer jegliche Hilfsmittel, sondern hinterfragt. Ich finde immer, ja, ich bin auch ein großer Freund davon, dass wir relativ schnell von den Ausbindern wegkommen. Aber es gibt halt einfach Reiter, die brauchen die am Anfang noch, weil die sich halt ganz viel erstmal auf sich und auf ihren Sitz konzentrieren. Und ich da auch ein großer Freund davon bin, die Reiter nicht monatelang an eine Longe zu nehmen, um im Kreis herumzuschleudern und sich den Gehkräften auszusetzen, sondern selber auszuprobieren, selber zu fühlen, selber zu machen, die Pferde dann relativ früh auch schon, ich sage immer so schön, Gasbremse, Lenkung, ja, also wirklich auch mit Schenkelhilfen, mit Gewichtshilfen, mit Zügelhilfen vertraut zu machen. Und wir arbeiten dann am Anfang wirklich ganz viel an der Basis, ganz viel Schritt, wenig Trab und steigern uns langsam diesen ganzen Sachen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Hilfsmittel seht, irgendwelche Sperrriemen seht, irgendwelche Nasenriemen seht, hinterfragt, wenn ihr einen Nasenriemen zu eng seht, einen Sperrriemen zu eng seht, warum das so ist. Normalerweise kann dir der Trainer dann eine Antwort drauf geben. Wenn er dir da keine Antwort drauf geben kann, dann hinterfragt, ob das vielleicht der richtige Stall ist, wo ihr da reiten möchtet. Guckt euch die Trainingsmethoden an. Lasst es euch erklären. Wenn ihr mit dieser Trainingsmethode einverstanden seid, dann und das schlüssig findet, warum der Trainer das so macht, dann ist doch alles okay. Weil die meisten Trainer können es erklären, warum es so passiert, warum wir es einsetzen. Und da, ja, seid einfach offen und redet nicht anderen Leuten nach dem Mund oder sagt nicht, nur weil der Influencer XY das verteufelt, finde ich das auch schrecklich, sondern macht euch Gedanken dazu, warum nutzen wir es, warum verwenden wir es und ja, seid mit euch selber einfach im Reinen. Also wenn jetzt wirklich euch ein Reitlehrer eine Gerte in der Hand gibt oder irgendwann Sporen drauf macht, eigentlich weiß, man sagt nicht ohne Grund, Sporen muss man sich verdienen. Eigentlich weiß der Reitlehrer ziemlich genau, wann man Sporen an einen Fuß dran macht und wann nicht. Und sind wir mal ganz ehrlich, also die wenigsten Reiter hier, den würde ich welche dran machen, weil einfach meine Pferde auch einfach so fein ausgebildet sind, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Ich tatsächlich reite mit Sporen, aber halt auch, weil ich einfach dressurmäßig und auch springmäßig schon weiter bin und wir da einfach detaillierter, viel besser auch in der Hilfengebung sein können und ich mir dadurch die Pferde nochmal feiner machen kann, auch auf den Schenkel. Aber ich weiß sie halt einzusetzen und das ist halt nochmal wieder ein ganz anderer Punkt als halt bei Reitschülern. Deswegen werdet ihr das auch in ganz, ganz seltensten Fällen erleben, dass hier wirklich mal ein Reitschüler mit Sporen reitet. Ansonsten sind die alle ohne unterwegs, was ich halt auch immer ganz, ganz wichtig finde. Also hinterfragt, habt einfach ein gutes Gefühl bei allem, was ihr macht und wenn ihr mit dem d'accord seid, was der Trainer euch sagt, dann macht das und fühlt euch da wohl. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, ein harmonisches Paar zu werden und auch ein guter Reiter zu werden. Denn ein guter Reiter hinterfragt nun mal auch gewisse Dinge und sagt nicht zu jedem Ja und Amen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall am Ende der Podcast-Folge angelangt und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Folge wieder einige hilfreiche Tipps mitnehmen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und ja, vielleicht auch mir privat einfach mal ein Feedback zukommen lasst, wie ihr diese Folge fandet oder wie ihr die anderen Folgen fandet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Bis bald!